Guten Morgen. Heute ist der Predigttext aus Johannes 11, Verse 18 bis 44. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und sie ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahm sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen.
Wir sind seit 2 Monaten im Johannesevangelium und wir schauen uns die Zeichen an. Und heute sind wir beim letzten Zeichen, beim 7. Zeichen angekommen. Und die Zeichen sind nicht nur Wunder, um zu sagen, Jesus ist so mächtig, er ist so groß, sondern sie sollen jedes Zeichen für sich etwas ausdrücken, wer Jesus ist und was seine Mission ist. Warum ist Jesus gekommen auf diese Erde? In der Bibel ist das 7., die Zahl 7, hat auch immer eine symbolische Bedeutung. Es ist normalerweise, drückt die Vollendung aus, die Vollkommenheit. Wir werden sehen, dass dieses 7. Zeichen wirklich etwas zur Vollendung bringt im Leben von Jesus und im Werk von Jesus. Wir haben in dem Text gesehen, dass Jesus liebte diese Familie. Maria, Martha und Lazarus, sie waren ihm sehr nahe. Da heißt es: Der, den du liebst, er ist sehr krank. Später sagten andere, als sie sahen, wie Jesus reagierte auf die Nachricht: Seht, wie lieb er ihn hatte. Er hatte eine besondere Beziehung zu den drei. Aber er war nicht da, als Johannes dann gestorben war. Und heute wollen wir uns anschauen, was drückt diese Auferstehung des Lazarus aus. Und wie ich schon sagte, es drückt etwas aus über die Person, wer Jesus ist und was seine Mission ist. In dem Kontakt mit den Schwestern sehen wir etwas, wer Jesus ist, was seine Person ist. Und in dem Kontakt mit Lazarus sehen wir, was seine Mission ist, was sein Werk ist. Es ist nicht erstaunlich, beide Schwestern kommen zu Jesus, beide mit der gleichen Frage oder mit dem gleichen Statement: Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber Jesus reagiert völlig unterschiedlich. Habt ihr das gesehen? Ja? Das erste Mal, als Martha kommt, da rückt er etwas zurecht. Er sagt, das ist nicht das Ende. Dein Bruder wird auferstehen. Er belehrt sie. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er lehrt ihr Dinge über sich selber. Und er fragt sie sogar nach ab, glaubst du das? Ja, stellt euch mal vor, ihr seid ein Verwandter, wäre gestorben und Jesus kommt hin und belehrt dich erstmal, wer er ist und was er kann und fragt dich, glaubst du das? Das ist, was er mit Martha gemacht hat. Und dann später kommt Maria und sie sagt genau das Gleiche. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und er sagt gar nichts. Er sagt gar nichts. Er weint einfach nur. Er nimmt sie möglicherweise in den Arm. Er weint mit ihr. Er zeigt, dass er verletzlich ist, dass er Schmerzen hat. Und was wir sehen hier ist, bei Martha ist er wirklich der allmächtige Gott, der von sich selber sagt, ich bin das Leben. Ich bin die Quelle des Lebens. Wenn jemand an mich glaubt, dann kann er sogar im Moment, in dem er stirbt, hat er ewiges Leben. Er drückt aus, ich bin Gott. Ich bin das Leben. Und wie wir vor 2 Wochen habe ich schon mal gesagt, im Griechischen gibt es verschiedene Wörter für Leben. Und hier ist es das Leben, das ewige Leben. Nicht nur ein für immer weiterleben, sondern eine völlig andere Lebensqualität. Und Jesus sagt, das bin ich. Bei Maria ist er völlig Mensch. Er lässt sich auf ihren Schmerz, auf ihr Leiden ein. Er ist verletzlich, wie ich sagte. Er trauert mit ihr, er ist betroffen, er ist erregt, innerlich aufgewühlt. Wir sehen also, Jesus reagiert völlig unterschiedlich. Er ist einmal völlig Gott und einmal völlig Mensch. Und wisst ihr, das ist, was du und ich brauchen. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus, der ganz Gott ist, der ganz Mensch ist, der sozusagen die Wahrheit hat, das Leben hat und gleichzeitig mit uns mitfühlen kann. Und wir wollen 2 Eigenarten über Jesus sehen. Das eine ist, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist und wir werden etwas sehen über die Schönheit Jesu. Als erster wunderbarer Ratgeber, wunderbarer Seelsorger. Wenn ein Freund von dir Probleme hat, dann ist dein Rat, mein Rat immer begrenzt. Begrenzt von unserer eigenen Erfahrung, Lebensweise, Sichtweise. Manche Menschen brauchen in bestimmten Situationen Grenzziehung, die Wahrheit, Konfrontation. Andere brauchen in Situationen Trost, dass wir mit ihnen weinen, dass wir mitfühlen, dass wir sie unterstützen. Timing ist sehr wichtig in der Seelsorge, zu wissen, wann sage ich was. Aber wir sind begrenzt, weil jeder von uns hat ein bestimmtes Temperament. Jeder von uns neigt vielleicht eher zur Wahrheit, dass wir Leuten ganz klar sagen, das ist das Wort Gottes, das muss ich dir jetzt mitgeben. Und dann gibt es andere, die eher dazu neigen, emotional zu sein, mitzufühlen, zu sympathisieren mit dem, was der andere durchmacht. Wir sind begrenzt in dem, was wir dem anderen mitgeben können. Nicht so Jesus. Er ist unser perfekter Seelsorger, weil er völlig Gott und völlig Mensch ist. Jesus ist völlig erhaben, der Herrscher über alles, der alles in seiner Hand hält. Und gleichzeitig hat er sich völlig niedrig gemacht, völlig demütig geworden für uns. hat die tiefsten des menschlichen Lebens erlebt. Schlimmeres erlebt wahrscheinlich als alles, was wir zusammengenommen erlebt haben. Ja, wenn wir nur an die Armut denken, in die er hineingeboren wurde, dass er fliehen musste schon im Kindesalter, mussten seine Eltern ums Leben laufen, damit sie ihn retten. Er war gehasst. Immer wieder wollten Menschen ihn von Klippen runterwerfen und sie haben ihm hässliche Sachen hingeworfen. Er hat alles mitgemacht. Alles. Er kann mitfühlen mit uns, weil er selber erlebt hat, wie es ist. Er ist nicht ein Gott, der irgendwie abgehoben da im Himmel ist, sondern er hat das Leid, was du durchmachst, hat er selber durchgemacht. Und deshalb ist er der perfekte Seelsorger für uns. Und in Hebräer 4 heißt es, da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, der Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so viel Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Jesus hat die gleichen Versuchungen, die gleichen schwierigen Situationen wie wir durchgemacht, aber er hat nicht gesündigt. So auf der einen Seite weiß er, er hat es überwunden, das Böse. Gleichzeitig hat er das Gleiche mitgemacht. Und deshalb ist er unser bester Ratgeber. Und jetzt möchte ich sprechen über die Schönheit Jesu. Sankt Augustin sprach von einem fundamentalen Problem von uns Menschen. Er nannte es, dass unser Liebesleben durcheinander gekommen ist. Und was er damit meint ist, es geht hier nicht nur um Partnerschaft, sondern alles, was wir lieben in diesem Leben, alles, was wir begehren in diesem Leben. Und er sagt, es ist durcheinander gekommen. Weil jedes Mal, wenn wir etwas mehr lieben als Gott, werden wir dieses andere oder diese Person im Endeffekt erdrücken. Erdrücken mit unseren Erwartungen. Wenn du glaubst, dass dein Partner zum Beispiel dafür zuständig ist, dass du glücklich bist, erfüllt, fröhlich, happy in diesem Leben, dann wirst du ihn irgendwann erdrücken mit diesen Erwartungen. Und er wird diese Erwartungen irgendwann nicht erfüllen und du wirst zornig. Und du sagst, wie kannst du dich so verhalten? Ich bin verletzt. Ich habe eigentlich erwartet, dass du mich glücklich machst. Oder wir sind vielleicht furchtsam und wir sagen, ich kann nicht mehr mit meinem Partner reden. Weil eigentlich müsste ich Dinge ansprechen, eigentlich müsste ich ihn konfrontieren, aber ich traue mich nicht, weil dann habe ich vielleicht keine Erfüllung mehr in unserer Beziehung. Und St. Augustin sagt, du kannst nur wirklich gut lieben, die Menschen in diesem Leben, wenn du Gott mehr liebst. Jetzt ist die Frage, wie lieben wir Gott mehr? Eine gute Antwort ist immer zu sagen, es ist ein Prozess. Ja, das sagen wir gerne, es ist ein Prozess. Aber wie schaut dieser Prozess aus? Wie kommen wir dazu, Gott mehr zu lieben? Und die Frage ist, wie bringst du dein Herz dazu? Weil es nicht irgendwelche Äußerlichkeiten, dass wir Gott lieben, sondern es muss von Herzen kommen. Jonathan Edwards war ein Erweckungsprediger, ein Pastor im 18. Jahrhundert. Er hat ein Buch geschrieben, The Excellency of Christ, also wie herausragend Christus ist. Und er schrieb über Offenbarung 19, wie Jesus als der Löwe und das Lamm vorgestellt werden. Und vielleicht, wir sind ja alle Städter, die meisten von uns, wir haben nicht so wirklich einen Bezug zu Lämmern und zu Löwen, die sehen wir vielleicht im Zoo oder im Fernsehen. Ich bin noch auf dem Dorf aufgewachsen. Wir hatten, ich habe es schon öfters erzählt, mein Vater war Pfarrer in der evangelischen Kirche und er hat immer gerne gezeigt, dass er auch ein wirklicher Hirte ist und deshalb hatten wir Ziegen und Schafe zu Hause und wir mussten dann immer die Drecksarbeit machen. Nein, das stimmt nicht ganz. Mein Vater hat auch mitgemacht, aber mein Bruder und ich, wir mussten viel den Stall ausmisten und so weiter. Und es ist wirklich wahr, diese Schafe sind sowas von zahm, sowas von duldsam. Ja? Also wir konnten als Teenager, wir haben uns keinen Kopf gemacht, ob das den Schafen gut tut oder nicht, aber wir sind auf den geritten, wir haben die hingeworfen und was weiß ich gemacht. Ja? Die haben alles mit sich machen lassen, die haben noch nicht mal geblägt, sie haben einfach sind so vor sich hingetrottet, ein bisschen draufgesprungen und dann haben alles mit sich machen lassen. Löwe und Lamm drückt, der Löwe natürlich drückt eine Macht aus, eine Autorität, eine Kraft. Er ist das Höchste, er ist der König der Tiere. Und das Lamm, das alles erträgt, Freundlichkeit, Sanftheit, Geduld, Liebe. Und Jesus vereint diese völlig entgegengesetzten, herausragenden Eigenschaften perfekt in sich selbst. Das ist das Schöne an Jesus. Und ich möchte was vorlesen. Haben wir den Text? Diesen Text habe ich ganz bewusst auch für, hier auf Overhead, weil ich glaube, es etwas ausdrückt, was es bedeutet, dass Jesus Löwe und Lamm ist. Es ist dieses Paradox, dass er Gott und Mensch ist. Das ist, wie Jesus seine überwältigende Schönheit zeigt. Er ist Löwe, der Löwe und das Lamm. Trotz seiner hohen Ansprüche ist er nie pompös. Trotz der absoluten Nähe zu den Schwächsten und Gebrochenen ist er völlig furchtlos vor den Korrupten und Mächtigen. Er hat Zärtlichkeit ohne Schwäche, Kraft ohne Härte, Demut ohne mangelndes Selbstvertrauen, unerschütterliche Autorität ohne Selbstbefangenheit, Heiligkeit ohne Heuchelei, Enthusiasmus ohne Fanatismus, Leidenschaft ohne Vorurteil, Macht mit gleichzeitiger Sensibilität. Seht ihr das? Das ist, was es ausdrückt, dass Jesus Löwenlamm ist. Er ist absolut mächtig, absolut stark und gleichzeitig völlig sensibel, feinfühlig, kann mitfühlen mit jeder Schwachheit. Jesus mangelt es an nichts. Wir sollten überrascht sein von dieser Vollkommenheit Jesu. Sie ist da, um uns anzuziehen zu ihm. Wenn wir auf die Sonne schauen, können wir das nur durch Filter tun, oder? Also wenn du eine Zeit lang auf die Sonne schauen würdest, würdest du irgendwann erblinden. Ich weiß noch, letztes Jahr, wo es diese Sonnenfinsternis im März gab, war ich mit meinem Arbeitskollegen, waren wir am Fenster und hatten dann, ich weiß nicht, was er genau hatte, aber der hatte dann so ein Gerät und hatte dann irgendwie nochmal 50 Filter davor gemacht, dass wir selbst bei der Sonnenfinsternis draufschauen konnten. Jesus ist sozusagen dieser Filter. Er ist der Filter einer menschlichen Natur, dass wir auf die Herrlichkeit Gottes sehen. In dieser Geschichte sagt Jesus dann in Vers 40, Jesus sagte zu ihr, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Diese Zeichen, von denen wir hier lesen, ne, die sind dazu da, dass sozusagen die Herrlichkeit Gottes, der irgendwo für uns oft abstrakt weit weg ist, erhaben, sodass er irgendwie unnahbar scheint. Aber Jesus ist gekommen. In seiner Natur, in seiner Person ist er auf diese Welt gekommen, sodass wir ihm nahe sein können. Dass wir sagen, er ist der Filter, sodass wir Gott sehen können. Dass wir erkennen können, wie Gott ist. Also wir haben gesehen, dass Jesus ist der perfekte Seelsorger. Und weil er Gott und Mensch zugleich ist, wir haben ihn in seiner Schönheit gesehen. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das drückt die Person Jesu aus. Jetzt wollen wir uns ansehen, das Werk Jesu. Jesus kommt zum Grab. Was passiert da, als Lazarus zurück zum Leben kommt? Wenn man den Text so liest, könnte man denken, dass Jesus immer noch einfach persönlich bewegt ist, erregt ist, trauert mit Maria und jetzt dahin kommt. Aber wenn man die Worte im Griechischen genauer anschaut, sieht man dieses erregt, ist eigentlich etwas anders, als nur sozusagen persönlich davon berührt zu sein. Das wurde im Griechischen, das Wort wurde auch übersetzt mit jemand rührt. Also es sind eigentlich Worte, wie sie Tiere, was Tiere tun, brüllen, aufheulen, wie ein wildes Tier. Also Jesus, wenn es hier heißt, dass er erregt war, dann ist er nicht nur persönlich berührt. Ja, das haben wir gerade gesehen. Er trauert mit Maria. Er ist Mensch, er ist voll Mensch. Aber jetzt, was jetzt passiert, als er zum Grab kommt Und der Theologe B.B. Warfield hat es gut beschrieben. Jesus kommt zum Grab nicht schwach und schluchzend, sondern als ein Champion, der sich auf einen Konflikt vorbereitet. Dieses Erregtsein drückt aus, Jesus kommt und sagt, jetzt werde ich den Feind bekämpfen. Und wer ist dieser Feind? Es sind nicht die Menschen, es ist nicht irgendjemand, sondern es ist Satan, es ist der Tod. Jesus ist wütend, er brüllt sozusagen gegen den Tod auf. Jetzt kommt es zur Schlacht. Seht ihr, Jesus ist nicht stoisch. Ja, manche Christen, manchmal als Christen denken wir, wir müssen stoisch sein. Ja, wir haben irgendeinen Schicksalsschlag erlebt und sagen, preis dem Herrn, Gott hat immer noch alles in seiner Hand und es wird schon irgendwie gut werden. Jesus war nicht so. Er hat nicht gesagt, okay, Gott hat das schon irgendwie in der Hand, irgendwas wird da schon noch Gutes bei rauskommen, sondern Jesus kommt jetzt als sozusagen wie ein Ringkampf. Er bereitet sich vor auf diesen massiven Ringkampf gegen den Tod. Er sozusagen brüllt auf und sagt, Tod, ich werde dir jetzt Lazarus aus dem Tod entreißen. Was bedeutet das? Jesus kämpfte nicht nur für uns, er kämpfte nicht nur für Lazarus, sondern wirklich, er starb für uns. Und jetzt sagst du, wo steht da, dass er für uns starb? Danach heißt es, als Lazarus aus dem Tod rauskam, da heißt es, von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Jesus wusste, was diese Auferstehung des Lazarus bewirken wird. Es bedeutete seinen eigenen Tod. Er wusste, ich kann Lazarus nur aus diesem Tod rausholen, indem ich mich angreifbar mache und weiß, dass die jüdischen Autoritäten werden am Ende mich holen und mich umbringen. Jesus gab sein eigenes Leben, sodass Lazarus leben kann. Bis Johannes 11, bis zu dieser Geschichte, werden die Werke Jesus erzählt, es wird das Handeln Jesu erzählt, es werden seine Reden nachgezeichnet. Ab Kapitel 12 geht es um den Tod Jesu. Er sagt mehrere Male voraus, jetzt werde ich sterben. Und es kommen die Abschiedsreden. Es ist auch nur noch wenige Tage bis zu seinem Tod. Das ist der Wendepunkt in Johannes, im Johannesevangelium. Bis dahin zeigt er sein Leben und jetzt geht es um seinen Tod. Er wusste, jetzt ist der Wendepunkt in meiner Geschichte. Jesus tat es in vollem Bewusstsein, wusste, dass er jetzt sterben musste. Und als er schrie, Lazarus, komm heraus, wusste, dass er für Lazarus sterben werden muss. Und er starb für uns. Diese Geschichte ist nicht nur für Lazarus eine wunderbare Geschichte, sondern diese Geschichte drückt aus, Jesus hat Lazarus herausgeholt, sodass er sterben muss und sodass er stirbt für uns. Das ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht. Jesus starb für uns. Er hat Lazarus erweckt vom Tod, sodass wir heute Leben haben können. Ich wusste, dass ich meine Stimme nicht so lange hält, deshalb komm schon zum Schluss. Das ist toll, oder? Manche sagen, wow, yeah. Ich möchte noch, wir sind noch nicht ganz am Schluss, aber wir wollen jetzt über vier Anwendungen reden. Was bedeutet das für uns? Das Erste, wenn du leidest, wenn du in schwierigen Situationen bist, sei nicht wütend auf Jesus. Eins sehen wir ganz klar. Wir verstehen Leid nicht immer ganz hundertprozentig, aber eins ist offensichtlich, du leidest nicht, weil Gott dir irgendwie eine schwere Zeit geben will, sondern Gott liebt dich. Lazarus ist gestorben, es schaut alles schrecklich aus, aber die gute Nachricht ist, Jesus stirbt für dich. Er meint es gut mit dir, er liebt dich. Das ist das Erste. Sei nicht wütend auf Jesus in deinem Leiden, sondern wisse, Jesus liebt dich. Das Zweite, was wir sehen ist, wirkliche Liebe beinhaltet immer Leiden. Ja? Wir sehen das bei Jesus. Jesus musste für Lazarus leiden. Er wusste, die Konsequenz von dieser Auferweckung ist, dass er selber ans Kreuz muss. Aber in unserem Leben ist es wirklich auch so. Ja? Wenn du die Vorstellung hast, Du kriegst Kinder und wirst deine Kinder lieben, aber nur soweit es nicht deine Bequemlichkeit, deine Sicherheit oder irgendwas in Frage stellt, dann kann ich dir sagen, das klappt nicht. Du wirst deine Bequemlichkeit aufgeben müssen, du wirst deine Privatsphäre aufgeben müssen, deinen Komfort. Du wirst vieles aufgeben, wenn du wirklich deine Kinder liebst. Außer du möchtest, dass deine Kinder völlig verlottert aufwachsen. Und auch wenn du einen Freund hast, wenn dein Freund in Not kommt und nachts anruft, kannst du entweder sagen, ey, das passt mir jetzt überhaupt nicht mehr. Ja? Also jetzt ist spät nachts, ich will jetzt schlafen. Oder du kannst sagen, ich liebe diesen Freund. Für den würde ich alles geben. Wirkliche Liebe beinhaltet immer Leiden. Es bedeutet immer, etwas aufzugeben, meine Bequemlichkeit, vielleicht meinen Lebenstraum eben sogar aufzugeben. Ja? In der Ehe. Manche haben in der Ehe vielleicht ihren Lebenstraum aufgegeben und gesagt, eigentlich wollte ich ganz viel reisen oder eigentlich wollte ich das und das machen in meinem Leben. Aber ich bin gern bereit, das aufzugeben. Und jetzt die letzten zwei Punkte. Anwendungen von dieser Predigt. Wisst ihr, viele Prediger würden gerne, dass ihr alle da sitzt und jetzt Notizen nehmt. Dass ihr eigentlich alle da sitzen und sich das aufschreiben und dann das zu Hause anschauen und das alles anwenden unter der Woche. Aber lernen wir wirklich so? Nicht wirklich, oder? Ich würde es gerne, ja, dass alle so aufmerksam sind und dann zu Hause hingehen und versuchen, das irgendwie in die Tat umzusetzen. Jonathan Edwards war ein bedeutender Prediger und er hat gesagt, meine Aufgabe ist, schon während der Predigt, dass es schon eine Herzensveränderung gibt. Sonst wird es nicht passieren. Meine Aufgabe als Prediger ist, dass Gott etwas in dem Herzen auslöst, wo du sagst, ja Gott, das möchte ich ändern. Das sehe ich, das willst du in meinem Leben ändern. Wisst ihr manchmal, um was geht es wirklich? Geht es darum, dass ich hier irgendwie eine tolle Rede halte und ihr sagt, wow, toll, wir haben was dazugelernt, unseren Kopf noch ein bisschen unser Wissen erweitert? Nee, im Endeffekt geht es darum, dass wir Gott besser anbeten. Joel Virgo, der Leiter unserer Gemeindebewegung, hat gesagt, eigentlich sein Hauptziel, was er glaubt wirklich von der Bibel, was das Ziel ist für Gemeindearbeit ist, also auf Englisch, Idolaters become worshippers. Auf Deutsch, Götzendiener werden zu Gottesanbetern. Wir sind alle, als Menschen beten wir alle Götzen an. Wir haben alle dienen irgendwelchen Dingen, entweder unserer Karriere, wir leben für unsere Familie, wir leben für Luxus, wir leben, um reisen zu können. Ja? Also ich merke das selber manchmal, wie viel Zeit verbringe ich gerne, Urlaub zu planen. Ja? Als würde mein Leben, sozusagen die Erfüllung meines Lebens ist, wenn ich einen guten Urlaub mit meiner Familie habe. Ja, ich glaube, das sind Götze in Deutschland. Ja. Die Urlaubsindustrie ist riesig. Aber wir haben alle, alle dienen irgendwelchen Götzen. Vielleicht deiner Karriere, vielleicht dem Geld, was immer es ist. Und das Ziel ist, dass wir von Götzendienern zu Gottesanbetern werden. Und das passiert aber nur, wenn wir Jesus sehen. Wie ich schon sagte, lernen wir, indem wir einfach ein paar Sachen aufschreiben, versuchen danach zu handeln? Nee, ich glaube nicht. Es geht eigentlich darum, wirklich die Realität wahrzunehmen. Du kannst etwas im Kopf haben und trotzdem ist es nicht Realität für dich. Sarah hat das letzte Mal schon erzählt, über wie sie eine Frage hatte an Gott und glaubte, Gott muss mir diese Frage beantworten. Und dann ging sie in diese Lobpreis- oder in diese Gebetszeit rein, betete und sie begegnete Gott. Sie sah Gott. Gott war ihr so nahe. Und sie sah auf einmal, wie schön, wie herrlich Gott ist. Und diese Frage hatte keine Bedeutung mehr. Die Frage war irrelevant. Wie lernen wir? Wir lernen, Tim Keller hat ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür, erzählt davon, wie sein Schwager, wenn sie zusammen irgendwo hingefahren sind, sich nie angeschnallt hat. Ja? Und eines Tages steigt er wieder mit seinem Schwager ins Auto und der Typ schnallt sich sofort an. Und er sagt, was passiert, warum schnallst du dich jetzt an? Und er sagt, ich war letzte Woche beim Freund im Krankenhaus, der unangeschnallt aus der Fensterscheibe hinaus katapultiert wurde, sein ganzes Gesicht zerschnitten. Und Tim Geller fragte, Du hast nicht mehr Informationen. Du hast keine Statistiken gelesen, oder? Du hast nichts irgendwie Neues erfahren, wie wichtig es ist, sich anzuschnallen. Ich habe nur meinen Freund gesehen. Es muss real für uns werden. Auch Gott muss real für uns werden. Ich weiß noch, ich habe ja lange Jugendarbeit gemacht und ich kann mich erinnern, ich hatte gerade ein Mädchen bei uns in der Jugendarbeit und wir haben über Jesus gesprochen und alles war schön und irgendwie habe ich gemerkt, bei der klemmt irgendwas. Und dann habe ich sie immer gefragt, du glaubst doch an Jesus? Und so, ja, ja, und an Himmel und sozusagen alles abgefragt. Glaubst du diese Sachen? Ja, ja, glaube ich alles. Aber dann hat sie irgendwann gesagt, und was hilft mir das, wenn die Jungs mich in der Schule nicht anschauen? Wir können alles Mögliche über Gott glauben, in unserem Verstand übereinstimmen, intellektuell wahrnehmen. Aber es gibt vielleicht andere Realitäten, die für uns wichtiger sind, die uns mehr bedeuten, dass zu sagen, das, was sie glaubt, da war wirklich, ich bin wer, wenn ich einen Freund habe. Dann habe ich Bedeutung. Dann habe ich es geschafft. Ja? Und sie hat vielleicht allem zugestimmt, was sie über den Glauben gehört hat, aber es war nicht die Realität in ihrem Leben. Und deshalb, das ist, was wir im Gospelhaus machen möchten. Lobpreis ist nicht nur, manchmal behandeln wir Lobpreis so wie eine Aufwärmung für den Gottesdienst, sozusagen euch geistlich ein bisschen heiß zu machen, damit ihr für das Wesentliche, die Predigt, dann bereit seid. Aber das ist es nicht. Wir, ich glaube wirklich mit Joe Wilgo, das Ziel ist, und das gilt für mich genauso, meinen Götzendienst rauszuwerfen und zu sagen, ich will allein Gottes Anbeter sein. Ich will Gottes Anbeter sein. Weil ich ihn gesehen habe. Weil er mir so real ist. Es ist nicht nur etwas, was ich glaube in meinem Kopf, sondern von ganzem Herzen. Letzter Punkt. Wenn Jesus wirklich so mächtig ist, wenn er wirklich so ist, wie wir ihn beschreiben, so schön ist, dann wollen wir nicht einfach nur bekennen, dass wir Christen sind, sondern uns ihm ganz hingeben. Und das ist einfach nur ein anderes Wort eigentlich auch für Anbetung. Wenn wir uns vorstellen, dass Jesus unser Schöpfer ist, dann verdient er schon deswegen alles von uns. Wenn ich ihn verehre, wenn ich ihn anbete, dann ist das eigentlich meine natürlichste Reaktion zu sagen, Gott, du hast mich geschaffen und natürlich werde ich meinen Schöpfer anbeten. Und wenn ich dann noch hinzufüge, dass er mich gerettet hat, wo ich es überhaupt nicht verdient habe, es allein aus Gnade ist, dann ist es die natürlichste Reaktion zu sagen, Gott, ich gebe dir alles. Dann können wir Gott nicht mehr als einen Assistenten behandeln, wo wir sagen, Gott, jetzt habe ich wieder eine Not, kannst du mir jetzt helfen? Oder? Sondern dann ist unsere natürlichste Reaktion, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir. Wie könnte ich irgendwas zurückhalten vor dir? Du bist mein Schöpfer, du bist mein Retter. Amen.